herzlich willkommen zu Folge 143 vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und spreche heute zusammen mit Tim. Hallo.
Ja, schönen guten Abend.
Und mit Moritz. Hallo Moritz.
Ja, schönen guten Abend. Schön, mal wieder dabei sein zu können. Ihr kennt das schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Erstmal ein fettes Dankeschön, dass ihr immer noch dabei seid und uns zuhört. Ihr könnt uns nach wie vor immer gerne kontaktieren. Das geht entweder per E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist exil@fortuna-podcast.de oder ihr könnt uns bei Twitter anschreiben oder folgen. Das Handle ist da @ausexil. Empfehlt uns gerne weiter. Erzählt euren Stadionbekanntschaften von uns. Wenn ihr uns mögt, lasst uns Bewertungen da. Schreibt uns was Nettes. Vielen Dank, dass ihr immer dabei seid. Und jetzt starten wir in die Folge.
Ja, dann würde ich sagen, genau, starten wir direkt rein. Die Eindrücke sind ja sowieso noch relativ frisch bei uns. Wir nehmen jetzt wenige Stunden nach Spielschluss auf. Moritz und ich haben uns gerade noch auf dem langen, beschwerlichen Weg über die Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln gemacht. Das ist auch keine Freude im Augenblick. Und Tim, du hast dir das Spiel gerade in Berlin angeschaut wahrscheinlich.
Ja. So sieht's aus. Noch frische Erinnerungen und mal sehen, was das für die Aufnahme bedeutet, wenn es noch nicht gesagt ist.
Ja, vielleicht erstmal so ein bisschen die Gefühlswelt. Bist du zufrieden mit dem Spiel? Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
Also tatsächlich ja, in meinem Tippspiel hatte ich ja mit einem Unentschieden gerechnet. Vor dem Spiel, weil ich das so getippt habe, hätte ich es auch unterschrieben. Nach dem Spiel nicht. Gerade jetzt Halbzeit bin ich ein bisschen unzufrieden.
Okay, finde ich ganz spannend. Bei mir war es eigentlich genau umgekehrt. Ich glaube, ich hätte vor dem Spiel, war ich doch deutlich optimistischer. Nach dem Spiel, finde ich, kann man auf jeden Fall auch sagen, dass das 1:1 in Ordnung geht. Moritz, was denkst du, kann man zufrieden sein? Muss man zufrieden sein nach so einem Spiel, das wir heute gesehen haben?
Ich würde ja so generell sagen, jedes nicht gewonnene Heimspiel ist irgendwie eine Enttäuschung. Aber wir hatten auch nach dem Spiel kurz das Revue passieren lassen und haben uns darauf geeinigt, dass mit diesem Unentschieden Fortuna dann eben jetzt die beste aller mittelmäßigen Saisonstarts der Liga absolviert hat und ja, damit weiterhin Erster ist. 2 Spieltage hintereinander ist doch schon okay.
Ja, denke ich auch, aber genau wie du schon sagst, es ist halt wirklich kein richtig guter Start gewesen, sondern wirklich einfach nur ein ordentlicher Start. Es ist alles noch super eng zusammen und innerhalb von 2 Spielen könnte man wieder mitten im Mittelfeld stehen. Aber gut, letztendlich kann man eben auch sagen, jetzt Mund abputzen, 1:1 gespielt. Wir fahren erstmal als Spitzenreiter nach Hamburg und das ist ja auf jeden Fall auch nicht das Allerschlechteste. Gerade wenn man sich anschaut, wie schlecht das Spiel heute erstmal losgegangen ist. Was ja zunächst mal sehr, sehr gut war, war, dass man mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen konnte. Nur Sobotka und André Hoffmann sind ausgefallen für das Spiel. Das war vorher klar. Also konnte man trotzdem eigentlich auf eine extrem eingespielte Elf bauen. Und ich glaube, wenn man sich jetzt die Personalsituation gerade anguckt, in der Breite natürlich sehr, sehr schlecht, wenn Hoffmann und Sobotka ausfallen. Aber wenn man sich einfach auf die Qualität der ersten Elf konzentriert, sind ja eigentlich die Innenverteidigerpositionen und die Positionen im zentralen bzw. defensiven Mittelfeld eigentlich nicht die Positionen, wo gerade wirklich der Schuh drückt. Also fand ich eigentlich schon, dass man sich einiges ausrechnen konnte erstmal.
Ich glaube, wir haben hier so eine Latenz gerade in der Leitung. Gut, dann sage ich mal. Entschuldigt. Mhm. Es ist ja schon mal auch doch verwunderlich, wenn man vor der Saison sagt, okay, es fehlen Sobotka und Hoffmann. Hätte man vor der Saison gedacht, okay, Sobotka fehlt, ist einfach eine totale Katastrophe. Schlimm, nicht zu ersetzen. Und Hoffmann hätte man vor der Saison gesagt, gut, dann hoffen wir einfach, dass Jamil Siebert seine Form, die er bei Viktoria Köln und seine Erfahrungen, die er da gesammelt hat und die Form, die er da aufgebaut hat, beibehalten kann. Und das ist ja bisher so eingetreten. Das heißt, auf dieser Innenverteidigerposition, das ist schon stark, dass eben Jamil Siebert da einem gar keine Kopfschmerzen bereitet, wenn er aufgestellt wird. Und naja, mit Yannick Engelhardt ist er momentan ein vortrefflicher Sechser da, der Sobotka vertritt und ja auch noch was anderes anbieten kann, ein bisschen als Cello.
Ja, wobei da auch man gespannt sein darf, wenn Sobotka wieder dabei ist, ob Engelhardt Vertretung ist oder sogar etwas mehr als das.
Absolut. Vielleicht können wir da später nochmal drauf, ein bisschen auf die Position. Auch so in der Kombination des ganzen Mittelfeldes. Lou hat jetzt gesagt, das Spiel ging gar nicht so gut los. Ich würde halt genau das Gegenteil behaupten. Das Spiel ging eigentlich fantastisch los. Das Einzige war, dass diese Flanken dann auch schon zu Anfang nicht so richtig gut ankamen. Aber die ersten paar Minuten hat sich Fortuna sehr gut da bis nach vorne gespielt und hat diesem hohen Druck, den Hannover aufgebaut hat, nicht konnte diesem hohen Druck standhalten und hat eigentlich da ja schon so ein paar Halbchancen kreieren können, wo eigentlich nur noch der Pass in den Rückraum gefehlt hat, statt eine Flanke, die dann ins Nirgendwo segelt. Also eigentlich fing das Spiel ziemlich gut an, fand ich.
Ja, also wenn man natürlich nur den Zeitraum bis zum 0:1 bis vorher sich anschaut, dann kann man das auf jeden Fall unterschreiben. Fand ich eigentlich auch, das sah richtig ordentlich aus. Nur dann fängst du dir einfach natürlich mit der ersten unsauberen Aktion halt einfach den Konter, steht komplett offen und kriegst dann eben das Tor. Und das ist dann halt einfach auch schon jetzt, glaube ich, im vierten Heimspiel das dritte Mal, dass man irgendwie innerhalb der ersten 5 Minuten mehr oder weniger sich da einen einschenken lässt. Und das ist halt was, das sollte man wirklich abstellen, weil ich glaube, wenn man halt einfach diese frühen Gegentreffer nicht kassiert, sowohl gegen Paderborn als auch gegen Hannover, dann könnte man jetzt vielleicht noch mit einem etwas verträumteren Blick auf die Tabelle schauen, als man das als Fortuna-Fan jetzt ohnehin ja tun kann. Aber genau wie du sagst, die Minuten bis dahin haben mir auch wirklich gut gefallen. Und man ist wirklich in gefährliche Räume gekommen. Und wenn man da halt ab und zu irgendwie ja vielleicht ein bisschen eine bessere Entscheidungsfindung hat, dann ja, hätte man sich da vielleicht auch etwas größere Chancen erarbeiten können, aber dem ist halt nicht so. Stattdessen verliert man dann halt selber in der 7. Minute im eigenen Aufbau den Ball. Yannick Engelhardt nimmt den Ball nicht sauber an, der springt viel zu weit weg. Dann gibt es dann noch diese Situation, dass der Ball Richtung Vincent Vermey springt, wo man nicht so ganz erkennen konnte, wird er gefoult, wird er nicht gefoult. Ich weiß nicht, Tim, ob du das am Bildschirm vielleicht auch mit Wiederholung irgendwie etwas besser gesehen hast. Aber auf jeden Fall bleibt Engelhardt dann auch einfach stehen. Und Fortuna läuft dann, glaube ich, in so einen Gleichzahlkonter rein, den Hannover einfach clever ausspielt. Und das ist aber eigentlich, würde ich sagen, ab dem Moment des Ballverlustes eigentlich kaum noch zu verteidigen.
Ja, es war meiner Meinung nach da gar nichts. Also war kein Foul. Es war halt extrem cool gemacht von Hannover. Generell auch, dass Halstenberg immer mal wieder mit den beiden Sechsern rausgeschoben hat und der Pass ist natürlich erste Sahne, den Halstenberg da noch spielt.
Und ich habe es mir jetzt gerade nochmal in der Wiederholung angucken können. Das ist auch ein bisschen, also ich kann quasi verstehen, warum Engelhardt dann Stress hat, weil sich erstmal auch gar nicht so viele Anspielmöglichkeiten bieten. Und ich glaube, das ist dann in dem Moment auch der Fakt, der dafür sorgt, dass eben Engelhardt unter Stress und Druck ist und diese unsaubere Ballannahme überhaupt zustande kommt, weil nämlich sowohl Schinter als auch Johannesson beide halb verdeckt sind. Das heißt, das macht Hannover macht es sehr gut, eben neben diese beiden Achter sehr gut quasi in Deckung und Ich weiß nicht, ob das jetzt Halstenberg war, den Tim angesprochen hat, der dann eben auf Vermeil drauf geht, der riecht das und es ist aber im Prinzip trotzdem die einzige Person, die in der Nähe ist, um den Ball anzunehmen von Engelhardt. Und ich glaube, da ist eben auch ein sehr gutes Pressing von Hannover, das dem vorausgeht und ja, und dann, wie Lou schon sagte, ich glaube, es sind sogar 5-4 sehr gut zu Ende gespielt, der Konter und dann schwer zu verteidigen.
Generell hat es Hannover, finde ich, eigentlich immer ganz gut geschafft, Yannick Engelhardt ein bisschen zu isolieren. Das sieht man an der Szene halt exemplarisch. Aber der stand eigentlich immer in so einem Dreieck aus Gegenspielern, die dann halt in ihren Deckungsschatten auch noch die beiden Achter von Fortuna genommen haben. Und ja, man hat es gar nicht so häufig geschafft, da halt irgendwie wirklich mal ins Zentrum reinzuspielen dadurch. Wenn man es dann halt gemacht hat, dann kam der Ball halt meistens auch direkt von Kastenmeier. Und dann war eben Engelhardt in diesen Dreiecken isoliert, hatte nicht wirklich die Anspielstationen. Und das hat Fortuna einfach immer wieder daran gehindert, mal schnell nach vorne durchzuspielen. Dann hat man immer wieder mal abgebrochen, hat es dann wieder über die Flügel versucht, meistens über rechts. Und damit schon auch immer mal wieder es dann irgendwie auflösen können, aber halt nicht in der Gänze, nicht irgendwie in dieser Konstanz, in der man das halt sonst irgendwie bisher gesehen hat in dieser Saison.
Was dann eben auch nicht so gut geklappt hat, ist, wenn man dann, also weil Hannover hat nicht nur das Zentrum gut zugemacht, sondern auch sehr schnell auf die Außen mitverschoben. Das heißt, wenn dann auf den Flügeln, also manchmal sind Zimbo und Klaus durchgekommen zum Beispiel, aber vor allem in dieser ersten Halbzeit dann auch, wenn auf den Flügeln dann ein Ballbesitz bei Fortuna war, ist Hannover durchaus auch zu dritt auf den ballführenden Spieler angelaufen und hat einfach, glaube ich, für sehr, sehr viel Stress gesorgt. So. Und Engelhardt hing da ein bisschen in der Luft, hat sich da auch einfach stressen lassen, glaube ich. Und dadurch sind eben so ein paar Unsauberkeiten in seinem Spiel entstanden. Ich meine, die beiden Innenverteidiger waren sehr breit. Ich weiß nicht, ich habe es nicht in Erinnerung, wie das in den letzten Spielen waren. Die standen sehr breit, sodass Engelhardt wirklich quasi der Dreh- und Angelpunkt des Aufbauspiels war. Und das hat Hannover, wie Lou schon sagte, glaube ich, auch sehr clever analysiert und da auch verhindern können.
Ja, man muss doch einfach sagen, dass Hannover es extrem gut gemacht hat, ne? Also die haben einfach, finde ich, über 90 Minuten echt absolut seriös durchverteidigt, haben dann halt immer wieder die Ballgewinne halt irgendwie auch erzwungen, werden auch irgendwie in der zweiten Halbzeit immer weniger. Aber ja, mir hat das wirklich gut gefallen, was die gemacht haben. Das war genau der richtige Ansatz, glaube ich, um's gegen Fortuna zu versuchen. Und ja, sind dann eben auch in den paar Szenen, wo sie dann halt schnell haben umschalten können, immer wieder durchgekommen.
Ja, immer wieder durchgekommen ist ja jetzt auch ein bisschen übertrieben, weil so viele Abschlüsse hatten sie ja dann im Endeffekt nicht, ne? Sondern
immer mal
muss man
wieder.
Dann immer sagen, ja, immer mal wieder. Also insgesamt 6 Torabschlüsse im ganzen Spiel Hannover, glaube ich. Also,
aber da waren auch einige Rettungstaten in höchster Not dabei. Ne? Es gibt irgendwie diese eine Szene von Jordi De Weijs, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, wo er halt in allerhöchster Not rettet. Es gibt halt diese Szene in der Nachspielzeit vor der ersten Halbzeit, wo Kastenmeier halt die Fortuna vom 0-2 bewahrt und so. Klar, die haben da kein Offensivfeuerwerk abgebrannt, aber gerade in der ersten Halbzeit war Hannover eigentlich auch gefährlicher als die Fortuna, muss man sagen, auch wenn man die Kontrolle gehabt hat, oder?
Ja, also definitiv ist es so, dass auch Fortuna irgendwie, wenn sie dann mal eine Druckphase hatten, so rund um die Viertelstunde Marke, war Fortuna wirklich sehr viel im Ballbesitz und hat den Ball laufen lassen und hat versucht, irgendwie Hannover sich zurechtzulegen. Dann hat Hannover einfach rund um den Strafraum das Spielfeld extrem eng gemacht, sodass Fortuna einfach nicht durchgekommen ist. Das heißt, es war alles Ballbesitz, den man am Ende als brotlos bezeichnen muss. Und wenn sie wirklich mal durchgekommen sind, Hannover, ich fand es jetzt auch nicht so häufig, dann wurde es aber immer brandgefährlich. Und ich sag mal, Man hat schon gesehen, warum Hannover einfach die wenigsten Chancen in dieser Saison auch bisher gebraucht hat, um zu Torerfolgen zu kommen. Also extrem zielstrebig. Und wenn sich zum Beispiel Jordi De Weijs da in der 31. Minute nicht in den Schuss von Schaub reinschmeißt, dann wäre das auch nochmal extrem gefährlich gewesen. Und ich weiß nicht, ob dann vielleicht sogar das 2:0 fällt. Und ja, da weiß ich nicht, ob sich davon Fortuna an diesem Tag erholt hätte. Gerade in der ersten Halbzeit, dann gegen Ende fand ich es, dass Fortuna irgendwie ein bisschen entnervt wirkte. Also von diesem ganzen Stressen und von diesem hohen Ballbesitz, ohne wirklich gefährlich zu werden, da schlichen sich dann nach und nach Fehlpässe und Ungenauigkeiten ein, weil sie einfach gemerkt haben, dass Hannover das extrem diszipliniert und extrem gut verteidigt hat. Und da kann man ja auch verstehen, ne? Da waren keine Ideen, da waren dann auch so und so Ungenauigkeiten. Und am Ende muss ich sagen, die erste Halbzeit hat mich tatsächlich so ein bisschen ratlos gestimmt. Auf der anderen Seite war ich nach der ersten Halbzeit auch guter Dinge, dass man auf gar keinen Fall dieses Spiel verlieren wird. Irgendwie. Das hat was mit der Saison bisher zu tun. Dass ich vollstes Vertrauen hatte, dass man auf jeden Fall mindestens noch ein Tor schießt. Aber trotzdem war es eine der schwächeren Halbzeiten dieser Saison.
Und ich finde, es liegt auch daran, dass man sich einfach ein bisschen wenig zugetraut hat. Also ich glaube auch, Daniel Thun hat es in der Pressekonferenz angeschnitten, dass man einfach zu häufig Klatschbälle gespielt hat, wenn man eigentlich sich in der Position befunden hätte, sogar den Ball einfach mal anzunehmen und vielleicht zu versuchen, irgendwie mal ein bisschen aufzudrehen, also wenigstens den Ball erstmal anzunehmen und zu kontrollieren. Stattdessen hat man dann wirklich sehr, sehr häufig direkt klatschen lassen in Situationen, wo man es vielleicht einfach noch nicht gut genug vorbereitet hatte. Und ja, das hat sich einfach dazu hinzugefügt zu den vielen kleinen Mikroentscheidungen, die man einfach, glaube ich, jetzt nicht komplett falsch, aber einfach nicht gut genug getroffen hat an dem Tag. Und dazu gehört mit Sicherheit, ich glaube, Moritz, du hast es ja auch schon angesprochen am Anfang, dass man einfach wieder zu viel geflankt hat. Und zwar in Situationen, wo es auch einfach gar nicht nötig gewesen wäre, wo man es einfach hätte ausspielen können, wo mehrfach im Rückraum ein Spieler frei gewesen wäre, hat man dann die Flanken gewählt und halt auch wirklich keine guten Flanken geschlagen. Also statt dass man halt mehr irgendwie die Flanken auch ein bisschen flacher mit Zug spielt und dann halt nicht genau in die Spielertraube rein, sondern in diesen Korridor zwischen Innenverteidigern und Torhüter, diesen ja, Corridor of Uncertainty nennt man das, glaube ich, im Scouting, da halt den Ball reinzuspielen mit richtig viel Wucht und richtig viel Zug und einfach zu schauen, was halt passiert. Stattdessen hat man immer wieder auf den zweiten Pfosten diese Flanken geschlagen, oft aus dem Halbfeld und dann auch noch oft mit Unterschnitt. Das heißt, der Ball ist ja richtig lange unterwegs und ja, es kann sich eigentlich jeder genau ausrechnen, wann kommt der Ball, wo genau aus, und dann ist es halt leicht zu verteidigen.
Ja. Es gibt ja auch noch einen anderen Faktor, dass einfach in der Mannschaft, wie sie da gerade auf dem Feld steht, jetzt auch nicht vorne drin die Kopfballungeheuer sind. Also auch das, da gab es dann so ein paar, die ankommen hätten können, würde ich sagen. Aber Vincent Vermey ist nicht so stark im Kopfball und Ziolis natürlich erst recht nicht. Und ja, dann waren die Flanken eben, ich glaube, die meisten sind nicht scharf in diesen Zwischenraum gespielt worden, weil sie eben, wie du sagtest, aus dem Halbfeld kamen. Ja.
Aber man muss sich nochmal vergegenwärtigen, wir hatten immer mal Phasen in einigen zurückliegenden Saisons, wo wir die Halbfeldflanke des Grauens quasi jede zweite Folge hätten nennen können. Und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, da gibt es ja dann nochmal so eine Szene, wo ich halt denke, irgendwie man sieht, wie variabel das Spiel von Fortuna in dieser Saison geworden ist. Also da deutet sich ja dann doch mal an, dass man auch andere Möglichkeiten hat als irgendwie die Halbfeldflanke. Da schafft es Fortuna mal, die rechte Seite zu überladen, und Engelhardt ist da auf rechts und Der spielt eine gute, flache Hereingabe auf Vincent Vermey, der den Ball auch echt gut erstmal festmacht. Aber dann merkt man dann die Ablage nach hinten, wo eigentlich Spieler nachrücken sollten, die dann eigentlich eine richtig gute Chance gehabt hätten. Die kommt dann nicht, weil da einfach die Spieler, die nachrücken sollen, abgemeldet sind und so verpufft das Ganze. Aber man hat da schon gesehen, wie es auch gehen kann und auch nochmal andere Mittel am Ende der Halbzeit gefunden. Und das setzt sich ja dann in der zweiten Halbzeit auch nahtlos fort. Also in der zweiten Halbzeit gibt es ja 9:1 Schüsse aufs Tor für Fortuna. Hannover kommt überhaupt gar nicht mehr ins Spiel. Trotz allem, es stand 0:1 zur Pause. Habt ihr irgendwie gedacht, dass es jetzt einen Wechsel gibt zur Pause?
Ich war mir nicht sicher. Ich hätte mir vorstellen können, dass man Shinta Appelkamp rausnimmt, der sich dann allerdings auch wirklich gesteigert hat im zweiten Durchgang. Aber der hatte vor allen Dingen in der ersten Halbzeit einen rabenschwarzen Tag. Also ich weiß gar nicht, wie der am Ende auf 85% Passquote kommt. Also die ganzen neuralgischen, wichtigen Pässe, die er im Zehnerraum gespielt hat, teilweise auch relativ unbedrängt, die sind im ersten Durchgang eigentlich samt und sonders alle daneben gegangen. Also da waren bestimmt 4, 5 richtig dicke Böcke dabei, auch teilweise mit dem Potenzial, dass man da so offen steht und in so einen Konter reinläuft wie beim 0:1 bei Engelhardt. Und dann eben auch in Situationen, wo man wirklich sich teilweise auch dann Hannover mal ganz gut zurechtgelegt hatte und wo es dann einfach nur den einen sauberen Steckpass braucht. Und da sind wirklich halt Sachen passiert, also dass sich halt mal 2, 3 Reihen hinter uns aus mehrerlei Kehlen laut über Shinta Appelkamp beschwert wird, das habe ich selten erlebt, wenn vielleicht sogar überhaupt noch gar nicht irgendwie in meiner Zeit, wo ich zu Fortuna gehe und vor allen Dingen auch Appelkamp für die Fortuna spielt, das war schon was Besonderes, von daher ich hätte verstehen können, dass man ihn zur Pause rausnimmt, um da halt einen anderen Akzent zu setzen, gerade weil man ja auch jemanden hat, der diese Achterposition vielleicht ein bisschen anders interpretiert, aber auf jeden Fall ja auch auf der Achterposition zu Hause ist mit Ao Tanaka. Aber ich glaube, dass man dann halt letztendlich, glaube ich, bis zur 77. Minute gewartet hat, irgendwie mit diesem Wechsel, zeigt auch sehr, sehr deutlich, welchen Stellenwert im Augenblick Ao Tanaka in der Mannschaft hat und wie viel Vertrauen irgendwie er nach seinem mäßigen Saisonstart wegen diesem ganzen Wechselhickhack und so weiter, wo er mit Sicherheit mit dem Kopf woanders gewesen ist, wie viel Vertrauen er da mittlerweile vom Trainerteam zurückgewonnen hat, hat man da halt auch sehen können, nämlich nicht allzu viel.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen beides. Also vielleicht nicht das volle Vertrauen in Tanaka, aber auch schon irgendwie vollstes Vertrauen in dieses Dreier-Mittelfeld, was uns halt einfach in dieser Saison schon sehr viel Freude gebracht hat in der Kombination, sodass man halt einfach auch nicht mehr, um unser Bon Mot aus unserem Podcast mal aufzugreifen, nicht mehr denken muss, no Shinta, no Party, sondern da sind ja schon noch zwei andere Spieler, die das Spiel machen können. So.
Ja, ich glaube, da hast du auch komplett recht. Ne? Also ich glaube, damit Daniel Thun einen Spieler zur Halbzeit auswechselt, da muss halt viel passieren und ich glaube, sein Trainerstil ist ja ganz klar, erstmal Vertrauen und immer eher zu viel und zu lange in einen Spieler zu vertrauen, als halt zu wenig und zu kurz. So. Und ich glaube, genauso wird das ja wahrscheinlich dann auch einfach in der Pause irgendwie nochmal besprochen worden sein, dass da nochmal gesagt wurde, alles gut. Die Aktionen werden funktionieren. Wir wissen, was uns stark macht und wir werden genauso weiterspielen, wie wir es die letzten Male auch gemacht haben und wie wir es vor dem Spiel besprochen haben und dann nicht irgendwie jetzt alles hektisch über den Haufen werfen.
Ich würde so ein bisschen widersprechen dem, dass Fortuna dann nahtlos in der zweiten Hälfte angeknüpft hat an die positiven Aspekte Ende der ersten Halbzeit, weil es da durchaus nochmal so 10 Minuten gab, wo Hannover mehr Ballbesitz hatte. Da hatten wir ja schon gescherzt, ob jetzt die Strategie ist, dass Fortuna sich jetzt zurückzieht, um dann über Niemetz oder Jastrzemski kontern zu können, weil sonst nichts zum Torerfolg führt. Da in der Phase, ich meine, es ist nicht große Gefahr entstanden, aber es war einfach mal so eine längere Ballbesitzphase von Hannover, so für fast 10 Minuten. Und spätestens allerspätestens für diese Phase möchte ich mal ganz groß Jamil Siebert und Jolly Weiß loben, die einfach so unfassbar aufmerksam waren, auch später dann im Spiel, als Fortuna wieder das Heft des Handelns in der Hand hatte. Das geht so auch nicht, wie Fortuna das dann gespielt hat, wenn du nicht zwei Innenverteidiger hast, die einfach unfassbar aufmerksam sind und natürlich auch noch flankiert von Emma und Simbo, die auch sehr, ja, vor allem diese Aufmerksamkeit eben, ne? So dieses genau Wissen, wann gehe ich raus, wann gehe ich auf den Ball. Und da hat Hannover im Prinzip überhaupt keine Schnitte gesehen. Ich habe aber noch einen anderen.
vielleicht darf ich da drauf kurz reagieren?
Ja,
also ich hatte schon die 10 Minuten nach der Pause den Eindruck, klar ist das ein hohes Risiko gewesen und man braucht die individuelle Klasse der Viererreihe von Fortuna dort hinten. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass es vielleicht ein Stück weit, vielleicht nicht ganz so tief, gewollt war, weil in der ersten Halbzeit halt oft der Raum rund um den Strafraum von Hannover extrem eng gemacht wurde und man vielleicht Hannover wirklich ein bisschen locken wollte in dieser Phase.
Ja, kann total sein. Also vielleicht ist das dann auch Teil der Tune Magic, die dann in der Halbzeit passiert. Was ich aber auch beobachtet habe, ist, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr, vielleicht war es sogar schon in der ersten Halbzeit, Johannesson mehr und mehr auf die Sechserposition gerückt ist, sowohl im Spielaufbau als aber auch dann mehr oder weniger neben Engelhardt im Spiel gegen den Ball. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass auch das, naja, zumindest die Idee war, beziehungsweise gesehen wurde, dass Engelhardt nicht immer diese Pässe nach vorne gerade anbringen kann, weil Hannover da eben auch sehr viel Stress macht, dass dann eben mit so einer weiteren Alternative, mit einer weiteren Anspielstation näher zu Engelhardt ran, so ein bisschen dieser Druck leichter aufzulösen war. Sah das vor dem Fernseher auch so aus?
Ja, aber ich finde tatsächlich auch, dass ja, klar, also wenn man am Anfang die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf aufmalen will, dann ist das halt eine 6 mit einer Doppel-8 davor. Aber ich finde sowieso, dass die drei Mittelfeldstrategen das relativ flexibel immer schon ausgelegt haben in den Spielen, die wir gesehen haben. Und das war mit Sicherheit eine Reaktion auf die starke Doppel-6 bei Hannover, die das ja in der ersten Halbzeit, wie wir jetzt besprochen haben, im Verbund mit der Abwehrreihe extrem gut gemacht haben, Fortuna gut gestresst haben, den Aufbau gestört haben und mit Sicherheit war das auch eine Reaktion darauf, um möglicherweise Engelhardt da zu unterstützen.
Ja, dass man halt Hannover so ein bisschen locken wollte, ist ja dann letztendlich auch halt vielleicht die entscheidende Maßnahme, die dann auch dazu führt, dass man letztendlich zum Ausgleich kommt.
Weil ja, ganz genau.
Gerade indem man es dann halt irgendwie mal schafft, relativ weit umzuschalten und dann halt mal wieder so eine Situation gibt, wo man dann endlich mal im Umschaltmoment Platz in der Zentrale hat, Bergmann aufdrehen kann, eigentlich selber noch entscheiden kann, ob er vielleicht den Fernschuss nimmt, sich dann aber im Gegensatz zu dem einen oder anderen bei der Fortuna, die ich vielleicht auch gleich nochmal gesondert ansprechen werde, gegen den Fernschuss entscheidet am heutigen Tag, sondern nochmal links raus auf Zolis passt. Ja, dadurch kommt es dann halt eben zum Elfmeter. Zolis steht mal wieder im 1:1. Ja, und wählt dann halt mal eben nicht seinen Trademark-Schuss in die lange Ecke, sondern geht halt links vorbei, weil das eher angeboten wird vom Gegenspieler. Und wird dann da leicht touchiert, was nach langer Wahrentscheidung letztendlich so entschieden wird. Und es wird dann auf Elfmeter entschieden. Wollen wir jetzt noch drüber reden, ob das ein berechtigter Elfmeter ist oder ist uns das zu dämlich?
Ja. Keine Ahnung, wenn du so fragst. Ich finde, das ist ein Elfmeter, aber alles drumherum, darüber möchte ich jetzt wirklich nicht reden, weil dann sind wir mitten in der VAR-Diskussion, die ich nicht mehr hören kann.
Alles drumherum ist vielleicht auf jeden Fall sehr dämlich, wäre jetzt so mein Take.
Ja.
Aber den Elfmeter nehmen wir dann auch gerne mit und der ist dann auch sehr gut verwandelt.
Also wie gut ist dieser Elfer verwandelt, ja, bitte, oder? Also das ist jetzt nochmal, finde ich, irgendwie so, das hat mir jetzt einfach nochmal so einen zusätzlichen, weiteren großen Punkt Sicherheit irgendwie gegeben. Erstens dazu, was halt Christoph Zollis für ein Spieler ist, dass der sich jetzt auch in so einem Spiel halt wieder hinstellt und in einem Spiel, wo halt nicht viel geht, dann dahin geht und diesen Ball so dermaßen lässig halt oben reinschweißt. Und zweitens, dass man jetzt auch einfach denkt, ja, okay, so, ich habe einfach jetzt bei Zollis, wenn er sich zum Elfer hinstellt, das gleiche Gefühl, wie wenn Ruben Hennings sich halt zum Elfmeter hingestellt hat. Man denkt, ja, der wird wohl reingehen. So, und das ist ja einfach schon mal sehr, sehr viel wert, muss ich sagen. Und das ist halt eben auch super viel wert, dass du dann halt irgendwie, ja, dich da halt so ein bisschen zu diesem 1:1 eben in dem Augenblick halt ergaunerst und danach läufst du dann ja auch einfach nochmal ein großes Stück besser bei der Fortuna, weil man sich halt eben einfach endlich belohnt hat für den ganzen Aufwand, ja, den man bis dahin betrieben hat.
Ich möchte tatsächlich nochmal schildern, was mir so durch den Kopf ging, als es da zu dieser langen Debatte um den Elfmeter kam, habe ich mir nur gedacht, ich möchte mich jetzt nicht mit wahr oder ähnlichen Gedanken beschäftigen, sondern ich fand es einfach schön zu sehen, dass Zollis da halt aus seinem Signature-Move hinaus die andere Seite des Gegenspielers wählt und dann den Elfmeter damit rausholt, weil ich glaube, wenn also das gewollt war, dass man sich ein bisschen zurückzieht, um, sag ich mal, mit mehr Tempo auf die Gegenspieler gehen zu können, dann ist das einfach eine Sache, die wir, glaube ich, nicht zum letzten Mal in dieser Saison gesehen haben, dass in dem Moment, in dem Zollis da mal schnell, sag ich mal, die Richtung wechselt, der Gegenspieler sich nur noch mit dem Foul zu helfen weiß. Und ich sehe da schon auch Potenzial darin, jetzt nicht mehr nur auf der Seite von Felix Klaus ab und zu mal einen Elfmeter für Fortuna herauszuholen. Also in der zweiten Liga, wenn dann Zollis mit seiner Geschwindigkeit und seiner Technik auf einen zukommt, ist das schon für den manchen Innenverteidiger in der zweiten Liga eine ziemliche Herausforderung.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, auch einfach, glaube ich, absolut positiv zu sehen, dass es dann halt eben nicht nur diesen einen One-Go-To-Move gibt, den er ja, um halt zum Torerfolg zu kommen. Und ja, das werden hoffentlich dann auch die Scouting-Abteilungen der nächsten Gegner wiederum sehen und noch größeres Kopfzerbrechen bekommen dazu, wie man den verteidigt. Wenn man auch heute wieder sagen muss, dass in einem Spiel, wo nicht viel Platz war und nicht viel ging, ist er auf jeden Fall derjenige gewesen, der mir eigentlich am besten gefallen hat in der ganzen Offensivreihe.
Ja.
Genau. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Felix Klaus, ich muss es jetzt auch ansprechen und doch auch wirklich nochmal meckern, halt vielleicht ja sich auf jeden Fall auch wieder aufgerieben, eigentlich wieder so ein Spiel gemacht, wie man es von ihm kennt, ohne viele Schwächen mit Zimmermann, viel versucht irgendwie über die rechte Seite anzuschieben, aber ja, beide zusammen oft vielleicht nicht die richtige Entscheidung bei der Frage, soll man flanken, wie soll man flanken und vor allen Dingen waren da wieder so ein paar absolut überflüssige Fernschussversuche von Felix Klaus dabei und ja, wo ich mich wirklich frage, was das soll, gerade wenn es halt wirklich bessere Alternativen gibt, wenn man den Ball halt am Laufen halten kann, bei der Ballqualität, die man halt irgendwie in diesem Kader hat. Und da waren jetzt wieder einige dabei, die dann halt einfach nicht aufs Tor gehen und wieder einige Abschlüsse mitten in den Mann aus 25 Metern, wenn der Gegenspieler direkt vor dir steht. Aber ja, aber auch eben, dass die Bälle nicht aufs Tor gehen, ist halt wirklich auch ein Problem. Also ich fand das jetzt ganz interessant zu sehen, dass Felix Klaus auf Platz 3 liegt bei allen Spielern in der ganzen zweiten Liga bei den Torabschlüssen. Also Felix Klaus schließt am drittmeisten ab in der ganzen Liga und ja, schafft es dabei halt nicht mal 20% seiner Schüsse aufs gegnerische Tor zu bekommen. Das ist echt ein schlechter Wert. Also nicht mal 20% dieser Schüsse gehen halt aufs Tor, obwohl das so eine hohe Quantität ist. Ja, ich glaube, wenn ich euch jetzt frage, wer ist Nummer 2 bei Abschlüssen bei der Fortuna, werdet ihr das wahrscheinlich auch wissen. Das ist nämlich genau der andere Kollege, der halt ständig, wie ich finde, sich etwas zu viel zutraut aus der Distanz. Und das ist Emma Ioa. Der hat 14 Abschlüsse insgesamt. Das sind auch schon wieder eine ganze Menge, aber halt längst nicht so viel wie die 25 von Felix Klaus.
Ja, bei Emma ist es halt tatsächlich so, dadurch, dass er jetzt halt auf der Verteidigerposition aufgeboten wird, dass er da in andere Schusspositionen kommt, als wenn er weiter vorne aufgeboten wird. Da muss sich der Junge anscheinend noch dran gewöhnen. Bei Klaus ist es halt tatsächlich so, dass wir in der Rückrunde ja ganz häufig den neuen Klaus hier ausgerufen haben und er meiner Meinung nach wirklich gerade eher eine Form Delle hat, was irgendwie durch die Performance der gesamten Mannschaft so ein bisschen kaschiert wird. Aber ja, das kann ja nicht, kann ja auch sein, dass es wieder nach oben geht. Also gibt er jetzt auch nicht so wirklich den Herausforderer auf seiner Position.
Ja, gerade deswegen wäre es halt super wichtig, wenn er halt möglichst schnell aus dieser kleinen Delle rauskommt, eben weil es halt nicht so viele Möglichkeiten gibt. Ne? Also ich meine, klar, es gibt dann immer noch die Möglichkeit, wie dann ja irgendwie auch geschehen in der 77. Minute, dass man halt dann Jastrzemski bringt, der interessanterweise die ersten 10 Minuten, glaube ich, sogar dann einfach 1:1 für Klaus halt reingekommen ist und man halt nicht Zolis auf rechts gezogen hat, sondern Jastrzemski hat dann mindestens 5-6 Minuten, wenn nicht sogar länger, auf dem rechten Flügel gespielt. Fand ich auf jeden Fall auch ganz spannend. Aber sonst hast du natürlich immer noch die Option, dass halt dann Zolis auf rechts geht. Aber auch der wird ja vielleicht irgendwie mal seine Pausen brauchen und nicht immer 90 Minuten durchspielen wollen bzw. können. Und dann wird es halt irgendwie dann doch relativ schnell irgendwie schon wieder eng, weil du dann ja sonst wieder versuchen müsstest, Emma nach vorne zu ziehen, aber dann hast du irgendwie wieder weniger Qualität auf der Linksverteidigerposition und so weiter und so fort. Also dieses Jenga-Puzzle Fortuna Düsseldorf fängt dann halt einfach, sobald du an irgendeiner Ecke halt versuchst, irgendwie ein Bausteinchen halt irgendwie rauszuziehen, einfach ganz bedenklich an zu wackeln.
Musst du halt eigentlich Tim Oberdorf einwechseln. Den kannst du dann auf alle Positionen stellen, wo jetzt gerade die Qualität wackelt.
Ja, wo habt ihr denn die Qualitäten von Ao Tanaka gesehen nach seiner Einwechslung?
Ich finde, er hat eigentlich das gebracht, was man irgendwie von ihm gewollt hat. Ne? Ich meine, er hat irgendwie das Spiel geordnet, war halt immer anspielbar, hat die Bälle verteilt und hat dann da in diesen letzten 15 Minuten, die er dann ja gespielt hat, ist man ja eigentlich fast komplett auf diesen Hannoveraner Block halt irgendwie zugelaufen. Die haben zwei Ketten vor den Strafraum gestellt, beziehungsweise in den Strafraum. Und dann hat man halt irgendwie versucht, da noch so ein bisschen durchzukommen. Also ich glaube, gerade nach dem 1:1 hatte man ja irgendwie schon klar halt über Wasser, gerade in diesen Minuten, bevor dann halt am Ende nochmal mit Niemetz und Ginchek zwei klare Stürme halt reinkommen und man dann nochmal umstellt. Fand ich auch interessant, dass man da den Wechsel vorgenommen hat, weil man eigentlich da in so einer richtigen Drangphase war und ich das Gefühl hatte, man hätte eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel ändern müssen, weil man irgendwie viel, viel näher an einem Tor irgendwie dran war, als man dann hinterher gewesen ist. Aber so richtig zwingend ist es dann ja auch wirklich ganz, ganz selten halt irgendwie nur noch geworden.
Ja, also vor allem genau nach diesem Doppelwechsel in der 86. Minute habe ich mir keine einzelnen Chancen mehr aufgeschrieben, sondern einfach nur noch gesehen, dass extrem viel versucht wurde, aber man nicht mehr richtig gefährlich zum Abschluss gekommen ist nach der 86. Minute. Wobei ich auch da irgendwie teilweise fasziniert war davon, wo bestimmte Spieler dann auf dem Spielfeld aufgetaucht sind. Also das war dann schon ein, sag ich mal, fast schon verzweifeltes Anrennen. Aber in der Phase davor, bis zu dem Doppelwechsel mit Ginchek und Nimjec, hatte ich schon auch den Eindruck, dass man viel näher als nach diesem Doppelwechsel am 2:1 war. Und ja, genau diese Frage hat sich mir auch aufgedrängt, wäre das eigentlich in dem Moment notwendig gewesen?
Ja, was man ja versucht hat, ist von der Viererkette hinten eben auf die Dreierkette umzustellen, um so noch ein, also ne, es waren dann, also Zimbo ist dann als rechter Innenverteidiger rückt. Und dann war eben Jastrzemski, der auch sehr hoch dann stand und dann über links kam, um halt noch eine Person da extra drin zu haben.
Ja.
Ja. Ja.
Was sind denn so neue Erkenntnisse aus diesem Spiel?
Ja, wir haben, also ich hab hier eine Liste neuer Erkenntnisse. das eine ist, dass Jastrzemski technisch anscheinend gar nicht so schlecht ist. Also der hat da einen ganz guten Freistoß geschossen und auch noch eine andere, glaube ich, Flanke gespielt und hat also nicht nur Tempo.
Ja.
Und das andere, was ich in dieser Phase, in der Hannover zwischendurch mal gut war, was wurde ja viel in den PKs über Fortuna geht eigentlich in Manndeckung gegen den Gegner und so. Und ich hatte das Gefühl, dass Fortuna auch in diese Phasen, wo Hannover mal ein bisschen mehr vors Tor gekommen ist, häufig in Raumdeckung gegangen ist und in dieser Raumdeckung dann aber die Männer aus den Augen gelassen hat. So im Sinne von, es gab von irgendeinem Trainer eine Kritik daran, dass das ja total nervig ist, dass Fortuna die ganze Zeit in Manndeckung da gespielt hätte und so. Ich habe das Gefühl, diese Kritik hat sich Daniel Thun zu Herzen genommen. Er hat da ja auch irgendwie ein bisschen pikiert drauf geantwortet. Die Hörerinnen und Hörer können uns ja nochmal sagen, wenn sie es noch auf dem Schirm haben, welcher das war. Und da hatte ich das Gefühl, dass da so ein paar Sachen noch einfach nicht so ganz hervorragend geklappt haben, wo es auch so um das Übernehmen von Leuten, die einlaufen und sowas ging. Ich hatte einfach das Gefühl, das war eine andere Art von Verteidigung teilweise. Und das waren jetzt so meine zwei Erkenntnisse. Die nächste ist noch, dass Engelhardt wie immer ein Riesenpensum läuft, um eben überall immer anspielbar zu sein und sich die Bälle holt, wie dieses gesamte Mittelfeld sehr, sehr viel läuft. Hast du Erkenntnisse, Tim?
Tatsächlich muss ich sagen, war ich in der ersten Halbzeit dann doch ein bisschen ernüchtert davon, dass mit gutem Abwehrspiel, mit Engmachen der Räume, mit Stressen des Mittelfelds, man dann doch es schafft, eine ganze Halbzeit unser bisheriges Prunkstück der Saison, dass dieses Dreier-Mittelfeld wirkungslos aussehen zu lassen. Also vielleicht ist es in den letzten Wochen dann doch ein bisschen Binden mit mir durchgegangen und ich war ein bisschen zu euphorisch, weil die erste Halbzeit hat mich schon ziemlich ernüchtert. In der zweiten Halbzeit hat man sich wieder deutlich mehr klarere Chancen erspielt. Von daher, die Erkenntnis ist, dass man immer noch nach und nach zueinander findet. Also ich glaube, dass man in jedem Spiel noch besser werden muss und kann. Und dass sich Hannover extrem gut auf das, was auf sie zukam, einstellen konnte.
Das stimmt. Und ich möchte aber noch mal ganz kurz auch einhaken. Ich meine, die sind alle sehr, sehr jung. So, wenn du Ziolis auch noch dazu zählst, so den Neuen. Und es war irgendwie ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, es haben so ein paar individuelle Sachen sind dann schief gegangen. Und zwar, es waren nicht unbedingt dann Ballgewinne von Hannover, sondern es waren ja dann so ein bisschen Unsauberkeiten oder so.
Ja.
Und dann hat Hannover eben ein bisschen Stress gemacht. Da hatten vielleicht dann auch ein paar, also ich würde Engelhardt mit reinnehmen, ich würde auch Appelkamp mit reinnehmen, einfach auch nicht ihren Sahnetag heute. Und ich glaube, das ist einfach auch völlig okay, dass sowas mal passiert.
Und ja, dann gut.
Haben wir halt unentschieden gespielt und waren die bessere Mannschaft. So. Aber du hast recht, es ist noch nicht das magische Dreieck.
Aber man muss halt schon, man muss es schon sehen. Also ich meine, das war halt heute eine Mannschaft, die meiner Meinung nach wahrscheinlich auch eine ganz gute Saison spielen wird, weil sie einfach extrem gut sind darin, was sie gemacht haben, nämlich zu verteidigen. Die Mannschaften, die man jetzt so in den letzten Wochen bespielt hat, waren da auf jeden Fall nicht so diszipliniert und haben es nicht so gut hingekriegt, die Räume eng zu machen. Und da muss man halt sehen, dass ja der entscheidende Move so meiner Meinung nach war, die ein bisschen aus ihrem Häuschen rauszulocken, um wieder mit mehr Tempo auf die Verteidigung gehen zu können. Und da stellt sich schon die Frage, ob Fortuna jetzt als Tabellenführer nicht häufiger mit so tief verteidigenden Mannschaften, die dann auch Qualität haben in der Verteidigung, zu tun haben wird. Und ob das jetzt halt herausfordert, dass man sein Spiel upgraden muss, so den nächsten Schritt noch machen muss. Ich bin gespannt. Der HSV wird wahrscheinlich nicht so tief verteidigen.
Habe ich auch gerade gedacht, nächste Woche wird die Probleme möglicherweise etwas anders gelagert sein, als das, was du jetzt beschrieben hast.
Ja.
Ja, aber ich glaube, es ist absolut richtig, dass wir halt sagen, okay, wir geben halt unserem Dreieck da auf jeden Fall einfach noch irgendwie ein bisschen mehr Zeit. Da ist ja wirklich noch keiner älter als 22 und spielen halt teilweise wie Engelhardt einfach die erste Saison auf diesem Niveau. Und ja, da kann man, glaube ich, irgendwie ganz gut damit leben, dass man einfach sagt, okay, mein Gott, das war jetzt halt irgendwie ein Spiel, wo das alles nicht so gut funktioniert hat wie sonst. Das war auch mal ein Gegner mit mehr Qualität. Aber wir schauen einfach mal, wie das dann halt irgendwie in ein paar Tagen halt gegen den HSV läuft. Und ich finde gerade die Art und Weise, wie sich halt irgendwie auch Yannick Engelhardt irgendwie wieder in dieses Spiel reingebissen hat, nach diesem kolossalen Bock da nach 5 Minuten und auch nach 2 oder 3 weiteren Aktionen, die in der ersten Halbzeit nicht so gut gelaufen sind, fand ich wieder absolut bewundernswert. Und ja, es ist immer eine Freude, dem zuzuschauen. Und ich glaube, wir sind alle gut beraten, dem und ja, eigentlich allen jungen Spielern in diesem Kader halt irgendwie noch ja, sehr, sehr viel Zeit zu geben und auch mal absolut damit zufrieden damit sein zu müssen, wenn es dann halt mal gegen so eine seriöse Mannschaft wie Hannover 96 nur zu einem 1:1 reicht, auch wenn, ja, wenn es halt irgendwie, glaube ich, immer ein bisschen ärgerlich ist, weil ja, im Augenblick kann man halt irgendwie noch aus dem Vollen schöpfen und es wird bestimmt Spiele geben, wo die Personaldecke nochmal viel, viel enger sein wird und eigentlich müsste man sich jetzt schon so ein kleines Polster dafür anfressen, aber wir wollen jetzt mal nicht zu viel meckern heute, glaube ich. Haben wir die auch häufig genug gemacht.
Ich möchte noch ein Schleifchen um das Spiel binden, bevor wir dann vielleicht in die Zukunft schauen. Eine weitere Erkenntnis aus diesem Spiel ist, dass diese Überzeugung von dem, was man dort auf dem Rasen tut, also die Überzeugung davon, dass man einfach einen Plan hat, mittlerweile auf mich ja übergeht. Also nach dieser ersten Halbzeit, die nicht so gut war, habe ich in keinster Weise irgendwie darüber nachgedacht, dass man dieses Spiel möglicherweise verliert. So. Und das fand ich auch eine echt interessante Sache, das im Nachhinein mal zu überlegen, wie das noch vor ein paar Monaten bis Jahren gewesen wäre.
Also ich kann nur den Hut ziehen vor eurer Zuversicht. Also Gedanken daran verschwendet, dass man dieses Spiel verlieren könnte, habe ich durchaus. Also, aber das.
Aber ja, verschwendet. Absolut verschwendet.
Das ist richtig. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Verschwendet ihr schon Gedanken daran, dass man eventuell auch das Spiel gegen den HSV verlieren könnte? Weiß ich halt nicht so genau, aber auch da kann man ja, glaube ich, davon ausgehen, dass man da auf jeden Fall auf eine Mannschaft treffen wird, die es ja relativ seriös machen wird, zumindest über Teile des Spiels, auch wenn das jetzt in der Vergangenheit nicht immer unbedingt der Fall gewesen ist. Der HSV kommt, glaube ich, aus 2 Niederlagen gegen Aufsteiger. Schiebt sich da jetzt wahrscheinlich halt schon gegenseitig den schwarzen Peter zu, wer denn da eigentlich der Favorit ist in der Partie. Der HSV spielt zu Hause, aber ja, die Fortuna kommt irgendwie mit dem Rückenwind des Spitzenreiters, hat jetzt aber auch zu Hause nicht gewonnen. Ja, ich glaube, wir sind ja auf jeden Fall alle sehr, sehr gespannt, was da passieren wird. Und als Spitzenreiter nach Hamburg zu fahren, ist ja auf jeden Fall nicht das Allerschlechteste. Was wir jetzt aber vom HSV eigentlich genau zu erwarten haben, das wird uns jetzt gleich, wie gewohnt, wie jede Saison, wie jedes Mal, der liebe Christian erzählen. Und ja, der hat uns eine kleine Sprachnachricht aufgenommen und alle wichtigen Fragen zum HSV beantwortet. Und ich würde sagen, da hören wir doch jetzt auf jeden Fall mal rein.
Moin aus dem Exil-Podcast. Ich freue mich, dass ich auch dieses Jahr wieder ein bisschen was über den HSV sagen darf, auch wenn das natürlich wieder einmal bedeutet, dass wir nicht aufgestiegen sind. Ja, ich dachte, ich erzähle mal ein bisschen, wie so die Lage gerade ist und was diese Saison vielleicht anders ist als letztes Jahr. Überraschenderweise hat man es wieder geschafft, den Kader zusammenzuhalten. Vor allem bei Ludovit Reis und Bobby Glatzel waren eigentlich viele davon ausgegangen, dass sie gehen werden im Sommer. Und so ist eigentlich nur der Wechsel von Sonny Kittel erwähnenswert. Also Jonas David, Innenverteidiger, ist jetzt noch ausgeliehen worden. Der hat letzte Saison auch viel gespielt. Aber für die Startformation ist es vor allem Kittel, der gegangen ist. Und dazu hat man, und deswegen bin ich eigentlich mit der Transferphase auch sehr zufrieden, die Schwachstellen im Kader eigentlich gut adressiert. Also man hat spielstarke Innenverteidiger geholt mit Dennis Hadžikadunić und Guy Ramos. Und vor allem mit Ignaz van der Bremt einen sehr, sehr guten Rechtsverteidiger, glaube ich. Und dazu noch Emanuel Ferrei, den ihr als Zweitliga-erfahrene Leute auch gut kennt. Der ist sehr talentiert und offensiv eben zentral und vielleicht auch auf den Außen einsetzbar, torgefährlich, dynamisch. Also von dem erwarte ich noch sehr viel. Der war im ersten Spiel auch gleich sehr, sehr gut und ist dann mit Verletzung ausgefallen, aber dann auch durch Benesch ziemlich gut ersetzt worden, der schon sehr viele Scorer geholt hat. Und das zeigt eigentlich auch so ein bisschen, dass der Kader tiefer zu sein scheint als die letzten Jahre. Auch wenn ich noch so ein bisschen nicht davon überzeugt bin, dass man auf Außen die guten Ersatzspieler hat für den Fall, dass Jatta und Dompe mal eine Schwächephase haben, hat ja Levin Öztunali ablösefrei geholt, das werdet ihr auch mitbekommen haben. Der hatte bislang aber noch kaum einen Einfluss auf das Spiel eigentlich. Ja, der Saisonstart war eigentlich überraschend positiv. Bis zu der Länderspielpause nur ein Unentschieden geholt, auch bei einem recht anspruchsvollen Programm mit guten Gegnern, während halt Schalke und Hertha Schwierigkeiten hatten. Und man hatte eigentlich das Gefühl, dass das alles sehr seriös ist. Und ja, jetzt hat man nun die beiden Niederlagen bei Aufsteigern auswärts gesehen. Bei den letzten war ich jetzt auch im Stadion und das war schon ziemlich ernüchternd. Und gerade am Freitag war ich auch noch sehr ratlos. Wie kann das denn nun sein eigentlich? Und naja, so neben den üblichen Erklärungsansätzen, also man hat den Gegner unterschätzt, man glaubt, es läuft einfach so ein bisschen, man strengt sich ein bisschen weniger an, hat es, glaube ich, was mit der defensiven Grundordnung und dem Pressing des Gegners zu tun. Waren gegen Elversberg und Osnabrück jeweils so zwei Dreierlinien, die dann vorne raufgegangen sind oder beziehungsweise gepresst haben von vorne und da hat der HSV so ein bisschen versäumt, da rauszukommen. Die beiden Achter, Benesch und Reis, gehen dann eben oft nicht zurück Richtung der aufbauenden Verteidiger, sondern eher zu sehr in die Breite. Und dadurch hat der Aufbau musste der Aufbau dann über außen kommen und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also da war man überhaupt nicht ballsicher genug und da kommen dann auch eben keine Kombinationen zustande, weil dann auch die Räume nicht da sind auf außen, wenn man sich eher ein bisschen auf den Füßen tritt. Also wenn's gut lief, dann lief es eigentlich immer dann, wenn Van der Bremt und Jatta zum Beispiel auf rechts ein bisschen Platz hatten. Und dann kommen eben dazu noch sehr viele Fehler und sehr wenig Präzision im Passspiel und dann schafft man es irgendwie nicht, das Potenzial auf den Platz zu bekommen. Vielleicht so allgemein zur Spielweise. Gut lief es eigentlich immer, wenn man schnelle, hohe Ballgewinne hatte. Das hat echt Anfang der Saison schon sehr gut funktioniert und jetzt auch gegen Osnabrück. So ist das erste Tor gefallen, weil man dann schnell umschalten konnte. Und das hatte ich ja eben schon angedeutet, wenn einer der beiden Achter sich ein bisschen zurückfallen lassen hat oder quasi fast als zweiter Sechser gespielt hat. Also gerade bei Benesch hat man das gesehen in den ersten Wochen. Da geht einfach viel mehr offensiv durch die Passsicherheit, durch das Auge, was der hat. Der war jetzt leider zweimal wieder merkwürdig blass. Das hatte man irgendwie häufiger schon mal nach so Pausen. Aber das war so ein bisschen bedenklich. Ansonsten ist es sehr viel Bekanntes aus den letzten Jahren. Also es ist ja nach wie vor Tim Walter Fußball. Man will mit rechts Jatta mit viel Tempo kommen, links mit Dompe, mit vielen Dribblings und Haken. Das sieht dann manchmal ein bisschen brotlos aus und wenig zielführend, wenn es nicht klappt, wie gegen Elversberg und Osnabrück. Aber das ist nach wie vor eigentlich der spielerische Ansatz, auch wenn gerade in den ersten guten Wochen auch betont wurde, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass Tim Walter wohl etwas flexibler geworden sei und auch die langen Bälle häufiger kommen dürfen. Und das hat auch teilweise schon gut funktioniert. Die langen Bälle müssen dann halt nur ankommen. Und das war gerade gegen Elversberg auch das Problem, dass das gar nicht geklappt hat. Jetzt fiel am Wochenende auch noch Miro Muheim aus, der einzige Linksverteidiger im Kader eigentlich, also einzige, der das schon auf Profiniveau schon mal länger gespielt hat. Und das hat man dann leider auch schon wieder gemerkt. Also Moritz Heyer, sein Ersatz, ist halt kein Außenverteidiger und schon gar kein Linksverteidiger. Der hat andere Qualitäten, aber da hat man dann gemerkt, dass da dann das System schon wieder sehr fragil ist, gerade wenn dann eben der Aufbau über die Außen kommen muss und Muheim da als Kombinationsspieler auch fehlt. Die Innenverteidigung hatte sich eigentlich ganz gut gefangen nach den ersten sehr schwachen Spielen, also als Sebastian Schonau dann wieder da war und neben Haczyk Kadunic gespielt hat gegen Rostock, sah das eigentlich sehr, sehr solide aus. Schonau war jetzt wieder ausgefallen am Wochenende. Ramos als Ersatz hat das nicht so gut gemacht. Da wird man schauen, wie das die nächsten Wochen weitergeht. Vielleicht das soweit zum Spielerischen. Worüber ich gar nichts groß sagen kann, ist, wie es beim Verein sonst gerade so aussieht, was beim Vorstand und Aufsichtsrat und Klaus-Michael Kühne, nachdem ihr mich bestimmt gefragt hättet, wenn ich jetzt im Podcast dabei wäre. Da kann ich gerade wirklich nichts zu sagen. Die Stimmung im Umfeld ist angespannt jetzt. Also nach den ersten Wochen war man wirklich vollkommen euphorisiert und dachte, ja, jetzt läuft es aber hier richtig gut. Und diese Saison ist es dann aber soweit, gerade weil die anderen vermeintlichen Konkurrenten eben noch sehr schwach gestartet sind. Jetzt sind die Nerven, glaube ich, gerade wieder richtig, richtig angespannt. Also Tim Walter war noch weniger freundlich und noch angespitzter, als das eh schon ist, nach dem Spiel gegen Osnabrück. Und naja, jetzt spielt man gegen Fortuna Düsseldorf, die stark sind im Moment, die, glaube ich, weniger, also die stärker sind, als ich in den letzten Jahren. Das war zumindest mein Eindruck bislang. Dann spielt man auswärts in Wiesbaden wieder bei einer kleinen Mannschaft, vermeintlich klein. Und naja, wenn das jetzt schief geht, dann könnte das ziemlich übel werden, glaube ich. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie die Fortuna in das Spiel gehen wird auch und wie der HSV ins Spiel geht. Ich hatte eigentlich gegen Osnabrück schon erwartet, dass da eine Reaktion kommt nach Elversberg, aber das war nicht so der Fall, vor allem, weil man sich gegen Elversberg noch ein bisschen rausreden konnte mit zwei Toren, die man geschossen hat, die ja nicht gezählt haben, die Entscheidung war ein bisschen fragwürdig und gegen Osnabrück hat man dann aber geführt und sich dann eigentlich das Spiel komplett aus der Hand nehmen lassen von einem Aufsteiger, der die Woche vorher wirklich auf der Mappe bekommen hatte. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich werde ja auch im Stadion sein und freue mich auf ein Getränk mit euch und ja, ansonsten schauen wir mal. Bis dann!
Ja, vielen Dank, lieber Christian, dir für die kleine Vorschau. Ich glaube, auf das Getränk können wir uns auf jeden Fall verabreden, weil ja, genau, wir drei nämlich auch nach Hamburg frei fahren werden. Und ja, dann werden wir da bestimmt Gelegenheit zu haben und ja, noch ein bisschen fachsimpeln. Ja, wie groß ist denn eure Vorfreude auch auf dieses Spiel? Ich meine, es ist ja auch ein bisschen her, dass wir mal zu so einem wichtigen Auswärtsspiel zusammengefahren sind. Tim, wie sind so deine Gefühle davor?
Ja, ich freue mich riesig. Also gerade auch, dass es halt nicht irgendwie so der Samstagnachmittag-Kick ist, sondern Freitagabend Hamburg, ein Spiel, wo man als Tabellenführer anreist, wo man nicht so richtig weiß, wer ist jetzt der wirkliche Favorit. Also so die Mannschaften irgendwie auf Augenhöhe sich gegenseitig beäugen und dann auch noch irgendwie die Chance da den HSV so richtig in die Krise reinzuschießen. Also irgendwie die Ausgangslage ist herrlich und ich freue mich riesig.
Ich habe auch
Moritz, wie ist es bei
mega,
dir? Du hast auch Lust, höre
ich
ich.
habe mega Bock. Ja, vor allem habe ich so ein bisschen irgendwie das Gefühl, so das könnte jetzt mal der Moment sein, in dem Tune es dem HSV auch mal an seiner alten Wirkungsstätte heimzahlt. Also es gibt natürlich schon so ein bisschen, ich finde diese ganzen Sachen, die Christian aufzählt, sind so, klingt so alles so nach Luxusproblem, ne? So, also ich meine, was haben die denn bitte für eine Kaderbreite da? Das ist unfassbar, so wer dann da alles. Ja, die haben anscheinend immer zwei Leute für jede Position. Aber dafür haben wir ja Tim Oberdorf und lange Bälle brauchen sie halt bei der Innenverteidigung wirklich gar nicht erst versuchen. Ich hoffe, sie tun es trotzdem. Und ja, also ich habe das Gefühl, natürlich ist das eine sehr gute Mannschaft und auf Augenhöhe. Das ist ja schon mal ziemlich viel. Und ja, ich meine, natürlich kann es sein, dass die zu ihrem großen Befreiungsschlag ausholen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, Fortuna ist gerade eigentlich dran. Die sind trotz dieses Unentschiedens jetzt ziemlich irgendwie auf einem guten Weg und deswegen kann ich mir irgendwie vorstellen, dass dieses Spiel zugunsten der Fortuna ausgeht.
Aber könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass der HSV 3 Spiele in Folge verliert? Also in einem April kann ich mir das theoretisch irgendwie noch vorstellen, aber im September, oh, ich weiß es nicht. Ich sehe das irgendwie noch nicht so richtig, auch wenn es da wirklich auch die, ja, die ein oder anderen Faktoren gibt, die vielleicht für die Fortuna sprechen. Also ich glaube, wenn man genau die gleiche Ballqualität halt der letzten Wochen beibehält und das Ganze dann halt irgendwie 10, 20 Meter weiter hinten als jetzt vielleicht heute gegen Hannover, dass man damit ein bisschen mehr Platz im eigenen Ballbesitz halt, ein bisschen mehr Raum, wenn man damit agieren kann, dass das halt gar nicht so schlecht ist für die Fortuna, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, aber ja, von dem, was jetzt Christian erzählt hat, klingt es ja auch so, als ob es eigentlich fast am besten wäre, beim HSV jetzt auch direkt von der allerersten Minute komplett vorne drauf zu gehen und den HSV richtig zu stressen. Und weiß nicht, also ich finde, haben wir jetzt in dieser Saison da schon genug gesehen, dass die Fortuna gerade ganz vorne halt ein gutes Angriffspressing hat. Das waren ja vor allen Dingen, glaube ich, immer eher so die Aktionen im Mittelfeldpressing, oder? Die richtig gut ausgesehen haben.
Aber
Gegen
ich
den Ball
fand,
jetzt
ich,
speziell.
aber also ich fand, dass sich das jetzt irgendwie erstmal so anhörte, dass der HSV genau das machen wird, was Fortuna entgegenkommt. Wenn Christian sagt, dass die besten Momente durch hohe Ballgewinne in dieser Saison waren, dann heißt es das ja, dass die hoch drauf gehen, sodass, wenn man dann den Ball gewinnt, man relativ schnell in Gegenzug kommen kann. Also ich weiß nicht, ich muss sagen, es ist schon fast beängstigend, dass ich nach dieser Vorschau dann trotz der Kaderbreite irgendwie noch ein besseres Gefühl habe. Auch wenn man hört, dass sie die Kaderbreite brauchten. Das heißt, dass jetzt halt schon relativ häufig wohl kleinere Verletzungen aufgetreten sind. Das bedeutet ja auch, dass da eine eingespielte Mannschaft gegen eine Mannschaft kommt, die aus zwei Niederlagen mit extrem viel Druck beladen ist, und tatsächlich auch jetzt nicht immer wieder mit dem gleichen Elf gestartet ist. Also ich finde, da war schon sehr viel Hoffnungsmachendes in der Vorschau, obwohl man sagen muss, du hast eben gefragt, dreimal hintereinander, dass der HSV verliert, wäre schon krass. Wäre schon echt krass. Aber wenn ich das einem Verein außer Fortuna Düsseldorf zutraue, den ich immer alles zutraue, so ist das ja mit dem eigenen Verein, dann traue ich das dem HSV auch zu.
Moritz, gehst du jetzt positiver gestimmt als vor der kleinen Vorschau in dieses Spiel oder hat dich das jetzt irgendwie nicht so großartig beeindrucken können?
That don't impress me much. nee. Ach, es ist natürlich völlig klar, dass der HSV eine hervorragende Mannschaft hat und so. Aber diese erste Elf, die Tune momentan auf den Platz schicken kann, ist eben auch sehr, sehr gut. Also das Einzige, was mir, glaube ich, so ein bisschen Sorgen bereitet, ist das, was wir jetzt beim HSV-Spiel gesehen haben, dass eben Engelhardt wahrscheinlich sehr viel unter Druck stehen wird. Ich glaube aber, dass da auch unter der Woche dran gearbeitet wird und dass gegebenenfalls zum Beispiel ein Johannesson sich von Anfang an ein bisschen weiter nach hinten orientiert, um da diese Anspielbarkeit auch bei hohem Druck im Mittelfeld der Hamburger reagieren zu können. Also kann natürlich alles schief gehen, aber ich habe irgendwie ein ganz gutes Gefühl. Und auch mit dieser kurzen Einwechslung von Jastrzemski nochmal, wo ich irgendwie dachte, das ist auch, wie ich vorhin gesagt habe, technisch gar nicht so schlecht. Auch da, finde ich, hat man nochmal eine Option, die einen HSV, der drückt, doch ziemlich in Probleme bringen kann. Von daher bin ich optimistisch, aber natürlich auch, weil ich einfach Bock habe, dass es gut wird. Aber ich traue das der Mannschaft durchaus zu.
Ja, was dann letztendlich daraus geworden ist, wie es uns in Hamburg auf der Auswärtsfahrt ergangen ist und alles Weitere zu diesem Spiel werden wir dann nächste Woche besprechen. Bin ich auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt drauf. Dann hoffentlich auch wieder mit dem Jan dabei.
Und selbstverständlich werden wir auch dann unseren Gegner in der nächsten DFB-Pokalrunde besprechen können.
Oh ja. Yeah.
Das wird nächste Woche Sonntag ausgelost, richtig?
Genau.
Ja. Okay. Ja, also es stehen interessante Tage an für die Fortuna und nicht zuletzt deswegen solltet ihr auch unbedingt nächste Woche wieder zuhören, wenn wir gemeinsam über die Fortuna sprechen. Bis dahin, wünschen wir euch eine gute Woche und bis dahin.
Ciao.